Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen: katholische Traditionalisten und die AfD. Die Berliner Kirche St. Afra ist bei den Gottesdiensten komplett voll. Man betet auf Lateinisch. Zu den Gottesdiensten kam etwa AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Auch Maximilian Krah gilt als Anhänger des lateinischen Ritus. Die Pyramiden, der Nil und die Pharaonen. Das alte Ägypten entstand vor mehr als 5000 Jahren. Die Ägypter verehrten damals viele Götter, hatten besondere Bräuche und Rituale, und der Totenkult, wie auch die Verehrung der ägyptischen Könige, gehörte dazu. Und der säkulare Buddhismus, eine Strömung von Buddhisten, die zum Beispiel Meditation praktizieren, aber religiöse Elemente wie Karma oder Wiedergeburt ablehnen. Die Form der alten Messe auf Latein hat die römisch-katholische Kirche Ende der 1960er nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil abgeschafft. Später wurde es in Einzelfällen von Papst Johannes Paul II. Erlaubt, aber der aktuelle Papst Franziskus hat die Form der alten Messe wieder stark eingeschränkt. Die Traditionalisten in der katholischen Kirche halten jedoch an dieser alten Messe fest und lehnen auch sonst die Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils ab. Sie feiern die Messe nach wie vor nach römischem Ritus. Zum Beispiel in der Kirche St. Afra in Berlin. Diese Form der Messe zieht auch politisch rechte und rechtsextreme Kirchgänger an, etwa von der AfD, sagt der Kollege Nils Schniederjan.
Ein Sonntag im Berliner Stadtteil Gesundbrunn. Was sich hinter dem Backsteingebäude in der Graunstraße 31 verbirgt, sieht man erst auf den zweiten Blick. Die vielen Besucher, die kurz vor 9:30 durch die Eisentür kommen, geben einen Hinweis. Hier verbirgt sich eine Kirche. Was in St. Afra passiert, klingt wie eine gewöhnliche katholische Messe. Tatsächlich ist es für viele eine Rebellion. Hier wird noch auf Latein gebetet. Denn 1969 wurde der römische Ritus eigentlich abgeschafft. Seitdem gilt in der römisch-katholischen Kirche: Die Messe wird in der Landessprache gefeiert, der Priester betet zur Gemeinde und die Messe ist deutlich verkürzt. Nicht in St. Afra. Hier steht der Priester einen guten Teil der 1,5 Stunden mit dem Rücken zur Gemeinde, gebetet und gesungen wird noch auf Latein. Propst der Gemeinde ist Dr. Gerald Gösche.
Was wir versuchen, ist den Glauben so anpackbar wie möglich zu machen. Also so eine Liturgie ist ja nicht einfach ästhetische Selbstbespaßung, sondern das Antlitz Christi soll sichtbar werden. Ein bisschen was vom Himmel.
Das kommt an. Während die katholische Kirche sonst mit leeren Bänken zu kämpfen hat, ist St. Afra an diesem Sonntag auch bei hochsommerlichen Temperaturen gut besucht.
Wir haben also mit 20 Gläubigen am Sonntag hier angefangen und es gibt einen deutlichen Zuwachs. Und es ist eine wahnsinnig junge Gemeinde. Die mögen natürlich die Liturgie, die mögen die Musik.
Auch wenn der alte Ritus gut ankommt, birgt er innerkirchlichen Sprengstoff. Viele Traditionalisten lehnen nicht nur die neue Form der Messe ab, sondern die gesamten Reformen, die das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren beschlossen hat. Aus dieser Ablehnung sind unter anderem die Piusbrüder hervorgegangen. Eine Gemeinschaft, die inzwischen außerhalb der römisch-katholischen Amtskirche steht. Auch Propst Gösche war früher für die Piusbrüder tätig. Dann gründete er 2004 das Institut St. Philipp Neri, das hinter der Kirche St. Afra steht. Beide gehören zwar der römisch-katholischen Kirche an, werden aber nicht durch Kirchensteuern finanziert und unterstehen nicht dem Erzbistum Berlin. Dadurch sind sie in vielen Dingen unabhängig, erklärt Bistumssprecher Stefan Förner.
Es gab damals diesen Kurienkardinal, der hat damals quasi ein eigenes Konstrukt gestrickt für dieses Institut Philipp Neri, was dazu führt, dass wir eigentlich ihm nichts zu sagen haben. Und er ist eigentlich nur dem Papst verpflichtet.
Der Berliner Bischof hat also keinen Einfluss auf die Rebellen in St. Afra. Dabei böte nicht nur die liturgische Form Anlass zum Streit. Immer wieder wiesen Journalisten in der Vergangenheit auf Verbindung des Instituts zur AfD und zur neuen Rechten hin. Fragt man den Propst Gösche, was er davon hält, fällt die Antwort knapp aus.
Quatsch, ist Quatsch.
alles Quatsch? Das erste Gespräch, das ich an diesem Sonntag beim Verlassen der Kirche höre, dreht sich um islamistische Messerstecher. Dass die streng gescheitelten jungen Männer keine Linksextremisten sind, ist klar. Für Gösche ist das aber nebensächlich. Es sei
nicht so, dass es das bestimmt hier, das kann man nicht sagen. Also es sind sicher Leute, die Affinitäten haben hier, aber sind auch wegen der Liturgie her und so weiter.
Im Kreuzgang liegt ein dicker Stapel zerlesener Ausgaben der neurechten Jungen Freiheit. Als ich Propst Gösche darauf anspreche, ist er überrascht.
Also, das würde ich auf jeden Fall nicht wollen. Also, weil
es ein schlechtes Bild ist?
Nein, weil ich mit dieser Art deutscher nationaler Leute und rechten Milieus sehr fremde. Ja, also ich bin kein kirchlicher Tino Saras, sonst den höchst unsympathisch. Und das ist militaristisch, grauenhaft. Also ich in der Kaserne, das kann man sich nicht vorstellen.
Dennoch gibt es zahlreiche Politiker aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum, die die Gemeinde aufsuchen und sich öffentlich für den alten Ritus aussprechen. Aber auch das Erzbistum Berlin sieht keine Anzeichen dafür, dass sich das Institut Philipp Neri selbst politisch extrem positioniert.
Ja, es gehen da Leute hin mit dieser politischen Einstellung. Also Sie haben es ja genannt, Beatrix von Storch, Maximilian Krah. Ich habe nicht den Eindruck, dass das von Propst Gösche und von seinen Leuten in irgendeiner Form sozusagen so eine Art Resonanzverstärker ist. Also der nimmt das hin, der duldet das oder findet es auch gut, das weiß ich gar nicht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass er sich zum Beispiel damit positioniert und damit selber auch profiliert.
Der alte Ritus hat außerdem nicht nur Anhänger unter den Rechten. Inzwischen gibt es, ausgehend von den USA und vor allem im Internet, eine ganze Bewegung von jungen Leuten und Prominenten, die sich für die alte Messe einsetzen. Tradcaths nennen sie sich, traditionelle Katholiken. Sie erzählen in Videos in den sozialen Medien, dass in ihren Gemeinden die Boomer Gitarre spielen, während junge Leute wieder zur Mundkommunion gehen.
Whenever I attend my local parish, I see the boomers playing the guitar, holding hands during the Our Father, taking communion on the hand, and then the young people aged 20 to 30, they're kneeling, communion on the tongue only.
Trads such as myself think that the more the church embraces the spirit of the age, the worse things will get. So the solution is to return to tradition.
Latin Mass affects me deeply.
And, how come?
Because it feels like they're not selling me a car.
And it's far more beautiful, far more sacred and far more reverent than the new mass or Novus Ordo as it's called.
Die alte Messe sei schöner und ergreife sie stärker. Es fühle sich einfach nicht an, als wolle man ihm ein Auto verkaufen, sagt etwa der Schauspieler Shia LaBeouf. Aber auch von anderer Seite gibt es Schützenhilfe für die alte Messe. So erschien vergangene Woche in der britischen Zeitung The Times ein Aufruf zu ihrem Erhalt.
Es gibt nur wenige ergreifendere Erfahrungen als die Teilnahme an der traditionellen lateinischen Messe, einer religiösen Feier, deren Mischung aus Festlichkeit und Intimität einen tiefen Eindruck hinterlässt.
Unterschrieben wurde er von Prominenten wie Andrew Lloyd Webber, Bianca Jagger oder Igor Levitt. Sie alle sind unverdächtig, Affinitäten zur politischen Rechten zu haben. Und dass der Erhalt des alten Ritus gefährdet sein könnte, ist durchaus plausibel. Nachdem Papst Benedikt die Bedingungen, unter denen er gefeiert werden durfte, gelockert hatte, zog Papst Franziskus vor 3 Jahren die Zügel wieder an. Seitdem gelten wieder strengere Regeln für die Feier der lateinischen Messe. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass er sie ganz verbieten könnte. Hat Gösche Angst davor?
Nein, ich habe keine Angst. Die Kirche hat nie Dinge, die immer galten, einfach verboten.
Und auch wenn er bei anderer Gelegenheit sein Institut als die revolutionärste Bewegung in der Kirche bezeichnet, bleibt er meist ganz bescheiden.
Natürlich ist das mit 4 Leuten, wie wir jetzt sind, alles so ein bisschen mini-mini. Aber ich finde besser ein bisschen mini-mini, also es gibt es gar nicht.
Entsprechend wenig fordert er von der römisch-katholischen Kirche.
Sowas für uns muss es wenigstens auch geben dürfen, also eine Art Minderheitenschutz, ja.
So klingt eines der am weitesten rechts stehenden Institute in der katholischen Kirche am Ende doch wieder ganz liberal. Zumindest, wenn es um den eigenen Erhalt geht.
Ein Beitrag von Nils Schniederjahn. Das Bild, das wir vom alten Ägypten haben, ist zumeist von Monumentalfilmen geprägt. Aber wie die Ägyptologen und Archäologen herausgefunden haben, hat das wenig mit der 5000 Jahre alten Geschichte und Kultur der Ägypter zu tun. Und dennoch bleibt die Hochkultur am Nil für die meisten geheimnisvoll und nach wie vor ranken viele Mythen und Legenden um das Reich der Pharaonen. Jetzt wirbt auf seiner Internetseite das Museum Odysseum in Köln mit einer Ausstellung, die zuvor in Australien und Frankreich zu sehen war. Die Ausstellung Ramses und das Gold der Pharaonen öffnet am Samstag ihre Tore. Neben zahlreichen Artefakten gehört der Sarkophag des Pharaos Ramses II. Zu den Herzstücken der Schau. Und meine Kollegin Eileen Hinrichsen hat sich die Frage gestellt, was hat es mit dem Totenkult und der Verehrung der altägyptischen Könige auf sich und waren sie Menschen oder Götter?
Ramses II. Hat sich schon zu Lebzeiten eigene Tempel gebaut und sich damit als Gott inszeniert. Das zeigt die Ausstellung an mehreren Stellen eindrucksvoll. Nach seinem Tod galt nicht nur Ramses II., sondern galten die Pharaonen im alten Ägypten allgemein als Götter. Die Totenprozession für einen Pharao, wie mag sie ausgesehen haben?
Das wird also ein großer Staatsakt gewesen sein, an dem viele Personen teilgenommen haben und wo es auch reichlich, heute würde man vielleicht sagen, ja, der Alkohol floss in Strömen wahrscheinlich.
Richard Bussmann ist Professor für Ägyptologie in Köln.
Ein Trauerzug, vielleicht aber auch ein Fest, und dann musste der neue König den Thron besteigen.
Das Begräbnis des Pharao mit der langen, aufwendigen und ritusreichen Mumifizierung des Leichnams zuvor, das ist die eine Säule der Totenriten.
Das andere aber ist das, was passiert, wenn der König dann bestattet und begraben war. Dann fand der Totenkult statt, das heißt also eine tägliche Versorgung des verstorbenen Königs wie ein Gott. Alle Rituale, die wir aus den Tempeln kennen, die fanden dann auch für den verstorbenen König statt.
Die Tempel der Götter, die Grabkammern der Könige. In diesen Bauwerken finden sich monumentale Zeichnungen an den Wänden. In mehreren Reihen übereinander sind die täglichen Riten haarklein aufgezeichnet. Speiseriten zum Beispiel oder auch Bekleidungsriten, Bild für Bild nebeneinander, wie bei einem Daumenkino, erklärt der Wissenschaftler. Nur eben bis zu 10 Meter hoch.
Also man sieht den König, der dann beispielsweise Weihrauch verbrennt vor einem Gott bzw. einer Götterstatue. Und dann steht in Hieroglyphen daneben Verbrennen von Weihrauch. Und dann soll der König einen Spruch aufsagen. Und in diesem Spruch wird eine Beziehung hergestellt zu mythologischen Motiven.
Der Hauptmythos dabei, der Osiris.
Vielleicht das Wichtigste ist, dass der falkenköpfige Gott Horus stirbt und zum Osiris wird. Und dann gibt es einen Kampf um die gerechte Nachfolge, wer eigentlich auf den Thron folgen soll.
Es ist eine Geschichte von Tod und Auferstehung, von Verwandlung und Weiterleben, von Verschwörung und Erlösung. Der Bruder des Osiris, so geht die alte Geschichte weiter, macht dem nächsten Horus die Thronfolge streitig.
Der ganze Osiris-Mythos im Kern, da geht es um die königliche Nachfolge. Da gibt es eine Konstellation, die besagt, es gibt einen regierenden König, das ist Horus, es gibt einen verstorbenen König, das ist der Osiris. Und wie die Thronfolge geregelt wird zwischen dem regierenden und dann verstorbenen König und dem nächsten regierenden König, da ist Osiris eben derjenige, der der König des Totenreiches ist.
Diese Geschichte ist das mythologische Vorbild für den regierenden und den verstorbenen Pharao. Die Verbindung der Königsgeschlechter mit den Göttern ist in Heliopolis dargestellt. Das ist eine altägyptische Stadt auf dem Gebiet des heutigen Kairo, die ausschließlich für die Götterverehrung gebaut wurde. Jeder Pharao hat sich mit der Erstellung von Obelisken, Statuen oder sonstiger Bauten in Heliopolis die Legitimation der Götter für seine Herrschaft gesichert. Die Pharaonen verehren in Heliopolis die sogenannte heliopolitanische Neunheit. Der Begriff stammt aus dem alten Ägypten selbst.
Diese Göttergruppe, die symbolisiert die Zeit von der Schöpfung bis zu dem regierenden Pharao. Und am Beginn der Schöpfung steht der Schöpfergott Atum.
Atum als Schöpfer der Welt, Heliopolis als Ursprung der Welt. Die Sonnenstadt gilt im alten Ägypten darüber hinaus auch als die Heimstatt des Sonnengottes.
In der 3000-jährigen Geschichte des alten Ägypten hat sich da auch sehr viel getan in der Theologie und in der Religion. Aber sagen wir mal, zu der Zeit Ramses II., da ist es so, dass wir über das Verhältnis von Osiris und dem Sonnengott Re recht gut informiert sind.
Die Wandmalereien in den Grabkammern der Könige zeigen es. Der Sonnengott Re reist jeden Tag 12 Stunden lang über den Himmel. Er muss dabei die Erde vor der Himmelsschlange beschützen. Sie will den Lauf der Sonne aufhalten, den Kosmos zerstören. Mit einer Reihe von Sprüchen rettet Re die Erde und tritt am Ende des Tages als alter Mann in die Unterwelt ein. Dort setzt er seine Reise fort.
Es gibt dann so eine Darstellung, ganz wunderbar, zum Beispiel im Grab Ramses VI. Da heißt es neben einer Götterdarstellung, das ist Osiris, der in Re ruht, beziehungsweise Re ist es, der in Osiris ruht. Also so wird ausgedrückt, dass sich diese beiden Gottheiten vereinen.
Am Ende der Nacht wird Re als junges Kind wiedergeboren und der Kreislauf beginnt von neuem. Auch der Pharao in seinem Grab wird, so glaube, jeden Morgen neugeboren. Speisen, Getränke, Schätze. Der Prunk der Gräber, die Kostbarkeit der Grabbeilagen sind bis heute legendär. Und Grabräuber gab es auch schon zu altägyptischen Zeiten. So viele, dass vor 3000 Jahren die Mumien großer Könige sogar in schlichten Sarkophagen versteckt wurden. So wie die von Ramses II. Ende des 19. Jahrhunderts findet ein Ziegenhirte zufällig eine geheime Höhle unter der Erde, darin insgesamt 35 Mumien. In der Ausstellung groß inszeniert ist der Sarkophag, in der Ramses-Mumie aufgefunden wurde. Er ist nicht aus glänzendem Gold, er ist lediglich aus Zedernholz.
Aber er ist besonders spannend, weil es Aufschriften gibt, Aktennotizen. Denn als die Mumie umgebettet wurde, hat man darüber Buch geführt, wer wann die Mumie woher umgebettet hat und in welches Grab die Mumie zusammen mit dem Holzsarg also gebracht werden muss. Und das macht diesen Sarg so unglaublich interessant.
Ein Beitrag von Eileen Hinrichsen. Das Wort säkular kann unterschiedlich verstanden werden, so zum Beispiel kann es weltlich und zeitgebunden heißen oder auch nicht religiös und nicht kirchlich. Aber wie passt das Wort säkular zum Buddhismus? Säkularer Buddhismus? Bedeutet das ein verweltlichter Buddhismus, eine neue Interpretation der asiatischen Religion? Jedenfalls ist es eine vor allem im Westen verbreitete Strömung, die weiterhin etwa an Meditation festhält, aber alles metaphysische und religiöse Dogmen wie die Idee von Karma oder Wiedergeburt ablehnt und auch Hierarchien hinterfragt. Mitgefühl und Ethik haben hingegen eine große Bedeutung. Mechthild Klein hat mit einer Vertreterin des säkularen Buddhismus gesprochen.
Im Buddhismus gibt es eine Bewegung von Menschen, die sich als Buddhisten verstehen, die aber nicht religiös sind und Kernlehren Buddhas anzweifeln. Die Bewegung ist vor allem im Westen, in den USA und Australien aktiv und hat auch in Deutschland Anhänger.
Rituale gibt es im säkularen Buddhismus quasi gar keine. Also natürlich, wir meditieren alle. Das Sitzen kann man natürlich in gewisser Weise auch als eine Art Ritual ansehen. Aber es gibt keine Gebete, die wir zum Beispiel sprechen oder Rezitationen.
Sagt Saskia Graf vom Netzwerk Buddha-Stiftung, das sich dem säkularen Buddhismus zuordnet.
Ja, natürlich würde ich sagen, dass schon alle säkularen Buddhisten eine skeptische Haltung oder eine agnostische Haltung gegenüber Gottheiten oder irgendwelchen Wundertaten und metaphysischen Annahmen einnehmen.
Die skeptische Haltung haben sich Buddhisten im Westen erarbeitet. Sie sagen etwa, dass Karma oder Wiedergeburt nicht relevant seien für die buddhistische Praxis. Explizit will man die eigene Position aber nicht zum Dogma erheben, sondern setzt auf Vielfalt. Trotzdem ecken die Säkularen zumindest im Netz immer wieder an. Vordenker zum säkularen Buddhismus gab es aber schon vor langer Zeit.
Ja, der säkulare Buddhismus hat sich ja letztendlich über Jahrzehnte entwickelt, würde ich sagen. Also man kann die Anfänge ja eigentlich schon in der Vipassana-Bewegung sehen, wo sich letztendlich so eine Laienbewegung dann auch losgelöst vom klösterlichen Umfeld gebildet hat.
Das waren Reformbewegungen im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Burma, dem heutigen Myanmar und in Thailand. Vipassana oder auch Einsichtsmeditation wird heute noch gelehrt und hat sich verbreitet. Sie zählt im Westen zu den drei größeren buddhistischen Meditationspraktiken, neben Zen und dem tibetischen Buddhismus. Einer der bekanntesten heutigen Pioniere des säkularen Buddhismus ist der frühere Mönch und Autor Stephen Batchelor.
Sicherlich ist auch Stephen Batchelor nicht der Einzige, der bestimmte metaphysische Vorstellungen hinterfragt. Er ist sicherlich der Erste gewesen, der sich auch getraut hat, das zu vertreten, dass er vielleicht gewisse Dogmen in Frage stellt. Das ist auch immer nicht ganz einfach in der buddhistischen Community.
Buddhismus ohne Karma und Wiedergeburt, das ist für viele Buddhisten nicht denkbar. Und es geht noch weiter.
Wir sehen eben auch Buddha als eine historische Person an, als Mensch, nicht als Gottheit, die irgendwelche übernatürlichen Kräfte hatte oder irgendwie allwissend war, sondern einfach ein Mensch, der ganz intensiv praktiziert hat, der erforscht hat und der ein tiefes, erfahrungsbasiertes Wissen zu einer großen Weisheit weiterentwickelt hat. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz, auf den wir da zurückgreifen können.
Geprägt sei der säkulare Buddhismus auch vom Feminismus und Demokratisierung, sagt die Heidelberger Religionswissenschaftlerin Inken Prohl.
Zu dem Punkt, dass Demokratisierung, Feminismus, Gleichberechtigung als Werte gelebt werden sollen und dass das traditionelle Lehrer-Schüler-Verhältnis in Frage gestellt wird, kann man nur sagen, dass das die typischen Kennzeichen des modernen Buddhismus sind. Also egal, ob es jetzt säkularer Buddhismus oder buddhistische Schulen im Westen sind, die die religiöse Seite nicht ablehnen.
Trotz dieser liberalen Werte im säkularen Buddhismus und der Abkehr vom traditionellen Lehrer-Schüler-Verhältnis beobachtet Prohl, dass manches vielleicht doch nicht so konsequent gelebt wird.
Ich hatte ja Gelegenheit, Stephen Batchelor im Kreise von Freunden, Sympathisanten, Teilnehmern an seinen Retreats und Meditationskursen zu beobachten. Und er tritt eben, obwohl gesagt wird, die typische Lehrer-Schüler-Beziehung wird abgelehnt, tritt er als typischer Lehrer auf. In seinen Sandalen, in seinen ockerfarbenen Kleidungsstücken, vollkommen gechillt. Leute reagieren skeptisch bis emotional, wenn man das, was Stephen Batchelor sagt, hinterfragt.
Andererseits habe Batchelor sich gegen Machtmissbrauch in buddhistischen Kontexten engagiert. Dass manche seiner säkularen Anhänger bei Kritik überreagieren, habe Gründe. Das spiegelt laut Prohl
den unglaublichen Frust der buddhistischen Community, vor allen Dingen den Frauen mit diesen ganzen Missbrauchsfällen. Und davon will man sich einfach freimachen. Und das hat Stephen Batchelor super erkannt und sagt, also das lehne ich ab. Hier irgendwelche Geheimtreffen im Zimmer des Meisters oder Verehrung lehne ich ab.
Vielleicht bündelt das säkulare buddhistische Netzwerk hier neue Kräfte, die keine Angst haben vor dem Verlust von traditionellen Lehrmodellen, weil sie eigene Meditationen anbieten. Dennoch sieht Religionswissenschaftlerin Inken Prohl auch im säkularen Buddhismus quasi religiöse Muster. Auch hier soll Meditation einen Ausweg aus den Fesseln des Daseins bieten. Es ist dann nicht von Nirvana die Rede, sondern von der Macht der Selbstbearbeitung in der Meditation, um Befreiung zu erlangen. Selbstoptimierung als Erlösungsweg.
Mechthild Klein über den säkularen Buddhismus. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Luise Meyer und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Lebenszeit mit Daniela Wiesler. Das Thema reines Elternglück, wie die Geburt eines Kindes das Leben verändert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.